Das ist der Inhalt, das sind die vier Punkte, abgesehen vom Schluss, in die ich euch heute Abend mitnehmen möchte. Einmal nach einer kurzen Einleitung, in der ich kurz noch einmal diese Woche, was wir bisher erlebt und gehört haben, über den Heiligen Geist bündeln möchte. Dann die Frage, in welch einer Zeit leben wir überhaupt als Christen? Das Leben in der Zwischenzeit sozusagen. Dann geht es weiter mit dem pädagogischen Wirken des Heiligen Geistes und zu guter Letzt dann die Frage Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Was ist damit auf sich? Was hat das mit unserem Leben auch ganz konkret zu tun, mit unserem praktischen Leben? Zunächst einmal kurz zusammengefasst die bisherige Woche. Wir haben gesehen, der Heilige Geist vom Wesen her ist eine Person, ein personales Wesen, also kein Es, sondern ein Du. Er ist als Du ansprechbar. Gleichzeitig aber ist es eine Kraft, Dynamis, er ist Macht, Exousia, er ist Gott, der Herr, der Kyrios, die dritte Person der Trinität. Er ist anwesend als Tröster, als Beistand, den Christus geschickt hat. Er ist derjenige, der in uns sozusagen Christus bewirkt. Christus in uns, die Präsenz Gottes in unserer Gegenwart, in meinem persönlichen Leben. Das Hauptanliegen des Heiligen Geistes, haben wir gesehen, ist es, Christus zu verherrlichen, ihn in dieser Welt groß zu machen. Neben dem Wesen haben wir uns sein Wirken angeschaut. Da möchte ich unterscheiden zwischen zwei Dimensionen. Da ist einmal die kosmische Dimension. Da hat uns vor allem der Phil am Dienstag mit hineingenommen, der Heilige Geist als Schöpfer, der bei der Schöpfung der Welt des Kosmos dabei war, der Lebensspender, der also die ganze Welt, den Kosmos, alles durchdringt. Er hat allem Leben eingehaucht, Lebensodem. Er ist aber auch derjenige, der bewahrt, der die Schöpfung bewahrt. Das so als kosmische Dimension dann davon zu unterscheiden. Beides gehört eigentlich eng zusammen, nur um da eine gewisse Struktur reinzubringen, habe ich das so unterschieden. Die geistliche Dimension, der Heilige Geist, der bei der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen anwesend ist, der Heilige Geist, der der Neuschöpfer ist, einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, der uns neu geschaffen hat als neue Kreatur. Dann finden wir vor allem im Neuen Testament vier Wirkungen des Heiligen Geistes am Menschen. Er wirkt evangelistisch, das heißt, er überführt den Menschen, führt ihn zur Sündenerkenntnis, zur Buße, zur Wiedergeburt. Danach folgt der Prozess der Heiligung, das umgestaltende Wirken des Heiligen Geistes, dass er uns immer mehr verändert und verändert in das Bild Christi. Dann das charismatische Wirken, der Heilige Geist befähigt uns und begabt uns für den Dienst aneinander. Und dann das pädagogische Wirken, und darum wird es heute Abend unter anderem gehen. Nochmal die Grafik, die ich am Montag schon gezeigt habe. Hier wird so die ganze Fülle des Heiligen Geistes deutlich. Ja, die Kraft, die Frucht, die Gaben, die Leitung, das sind jeweils diese vier Wirkungen, die ich beschrieben habe. Das Evangelistische, das Umgestaltende, das Charismatische und das pädagogische Wirken des Heiligen Geistes, das in der Fülle gesehen, und all das dient, Christus groß zu machen, ihn auf der Welt bei uns zu verherrlichen. Heute Abend geht es um das Leben mit dem Heiligen Geist und dazu die Ausgangsfrage, was bedeutet es mit dem Heiligen Geist heute, also im Hier und Jetzt zu leben? Inwieweit betrifft uns der Heilige Geist auch ganz persönlich und ist nicht nur irgendwie vielleicht ein Etwas, ein Märchen, über das wir in der Bibel lesen, sondern inwieweit lebe ich ihn auch oder erfahre ich ihn ganz persönlich? Ich möchte vorab sagen, ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden viele Fragen übrig bleiben, es wird vieles offen bleiben müssen. Zum einen, weil wir nicht genug Zeit haben, um alles anzuschauen, zum anderen, Wissen ist Stückwerk und ich gebe das wieder, was ich so mir erarbeiten konnte, was ich persönlich erfahren habe. Und mir ist es ein Anliegen, dass wir zu diesem Thema Heiliger Geist im Gespräch bleiben, dass wir gemeinsam weiterkommen, dass er eine Realität auch in unserer Gemeinde, in unserem persönlichen Leben wird. Dass, wenn das erreicht ist mit dieser Bibelwoche, dann ist das Ziel erreicht. Das ist das, was ich mir im Vorfeld gewünscht habe, dass der Heilige Geist zum Gesprächsthema wird. Ich komme zu meinem ersten Aspekt heute Abend, Leben in der Zwischenzeit. Bevor also zu klären ist, wie ein Leben im Heiligen Geist aussieht, ist das heute erstmal zu klären. Unsere gegenwärtige Realität, wo stehen wir heute? Was sind also diese geistlichen Rahmenbedingungen unseres Lebens als Christen? Und da lesen wir in der Bibel etwas von einem neuen Bund. Ja, wir befinden uns also heilsgeschichtlich gesehen nach dem Zeugnis der Bibel im sogenannten Neuen Bund, den Christus gestiftet hat durch sein Leben, durch sein Werk, geschlossen am grünen Donnerstag. Wir erinnern uns, das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern, das Abendmahl, dies tut zu meinem Gedächtnis, dies ist der neue Bund, den ich mit euch schließe. Und die Gabe des neuen Bundes ist der Heilige Geist selbst. Als Christus spricht, ich gehe zurück zum Vater, aber ich werde euch meinen Beistand, den Tröster schicken. Die Gabe des neuen Bundes ist der Heilige Geist selbst, den Christus an seiner Stadt geschickt hat. Und das bedeutet nichts anderes, dass Christus selbst durch den Heiligen Geist bei uns anwesend ist. Und wir werden demnächst Pfingsten feiern. Da werden wir uns dieses Pfingstwunder vergegenwärtigen, als der Heilige Geist auf die Welt gekommen ist und die Jüngerinnen und Jünger erfüllt hat mit seiner Anwesenheit. Und es wird beschrieben mit diesen kleinen Feuerzungen über dem Haupt, ein stürmischer Wind, davon ist die Rede, von Reden in anderen Sprachen. Der Heilige Geist kommt vollmächtig in Kraft und Macht mit all der göttlichen Gegenwart und Präsenz. In dieser Zeit leben wir also in dem neuen Bund. Der neue Bund gestaltet sich aber für uns in unserer Lebenserfahrung in einer Spannung. Wir leben bereits jetzt im neuen Bund und dennoch erwarten wir in Zukunft die neue Ewigkeit, den neuen Himmel, die neue Erde. Und diesen Zustand erleben wir als eine Diskrepanz, als eine Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft und deshalb auch der erste Aspekt, wir leben in der Zwischenzeit, zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Und Phil, du hast es am Dienstagabend schön ausgeführt, das ist ein Schema, das wir sowohl im Alten Testament auch ganz oft finden, aber vor allem im Neuen Testament ist das unsere Realität. Und wer letztes Jahr bei der Bibelwoche dabei war zum ersten Johannesbrief, der wird das schon kennen, dieses schon jetzt und noch nicht. In der Bibel wird unterschieden zwischen dem alten Äon und dem neuen Äon. Und Äon, griechisch Zeitalter. Man kann natürlich auch, es wird auch in anderem Kontext als Ewigkeit oder als Welt übersetzt, aber in diesem Fall als Zeitalter, also zwei sich einander ablösende Zeitalter sozusagen. Der alte Äon steht für das alte Zeitalter, in dem die Sünde, das Böse, die Finsternis herrscht. Es ist ein Zustand der Gottlosigkeit, der Gottesferne. Natürlich greift Gott auch ins Geschehen ein. Wir lesen das im Alten Testament mit dem Volk Israel. Trotzdem unterscheidet sich so dieser alte Äon qualitativ diametral vom neuen Äon. Der neue Äon ist das neue Zeitalter, in dem Gott das Gute, das Licht herrscht. Ja, es ist der Zustand der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Im Neuen Testament lesen wir ganz viel vom Reich Gottes. Christus, der das Reich Gottes verkündet hat, mit Christus ist es angebrochen. Bereits im Alten Testament finden wir diese Vorstellung vom alten und neuen Äon, später noch viel mehr in der jüdischen Apokalyptik. Und da lesen wir zum Beispiel in dem apokryphen Buch 4. Esra 7, Vers 50, eben deshalb hat der Höchste nicht einen Äon geschaffen, sondern zwei. Wir sehen also, es ist bereits im Alten Testament angedeutet, in der Messias-Erwartung, in dem kommenden Friedensreich, Gott kommt und wird ein neues Reich aufrichten. Dann in der jüdischen Apokalyptik. Und so sieht das nach der Vorstellung der jüdischen Apokalyptiker aus. Da ist der alte Äon, dann kommt der Messias, Und der alte Äon hört auf mit dem Kommen und es beginnt etwas Neues, der neue Äon. Ein neues Reich der unmittelbaren Gottesherrschaft. Im Neuen Testament sieht das etwas anders aus. Da lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und hier wird diese Spannung von schon jetzt und noch nicht besonders deutlich. Schon jetzt sind wir Gottes Kinder. Schon jetzt sind wir wiedergeboren, gerettet. Wir sind Teil des Gottesvolkes. Gleichzeitig lesen wir aber, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Schon jetzt sind wir durch Christus erlöst. Wir haben das ewige Leben jetzt schon. Der Gläubige ist bereits jetzt schon aus dem Gericht genommen. Wir sind jetzt schon Gottes Kinder. Wir haben auch den Heiligen Geist jetzt schon empfangen. Christus in uns durch den Heiligen Geist. Aber wir erleben trotzdem, wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht in der neuen, in der ewigen Heimat angekommen. Wir sehen Christus noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Wir sind noch nicht endgültig in das Bild Christi umgestaltet. Und deshalb sieht die neutestamentliche Vorstellung noch etwas anders aus. Ich möchte sie gerne in dieser Grafik darstellen. Wir sehen, alter und neuer Äon überschneiden sich eine Weile. Mit dem ersten Kommen Jesu, also mit dem Kommen des Messias, da beginnt der neue Äon, aber der alte hat noch nicht aufgehört. Der alte hört erst auf, wenn Christus zum zweiten Mal wiederkommt und dann endgültig das neue Reich aufrichten wird und uns in seine Herrlichkeit holen wird. Wir sehen also, schon jetzt ist das Reich Gottes in Christus angebrochen, es ist aber noch nicht vollendet. Und diese Überschneidung erleben wir als die sogenannte Zwischenzeit. Als diesen Zustand von schon jetzt und noch nicht, in dieser Spannung leben wir, der alte und der neue Äon überschneiden sich. Es gibt also zwei Dimensionen, einmal die zeitliche Dimension und zeitlich betrachtet bedeutet es, dass die beiden Äon, oder ich weiß nicht, wie der Plural davon heißt, bitte? Das stimmt. Ja, die beiden Zeitalter sozusagen stehen gleichzeitig nebeneinander, überschneiden sich zeitlich betrachtet. Geistig betrachtet aber stehen diese beiden Zeitalter im Widerstreit zueinander. Ja, ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Geist und Fleisch. Für uns als Christen persönlich bedeutet das in unserem Leben, dass wir uns in diesem Zustand zwischen schon jetzt und noch nicht befinden, zeitlich gesehen und geistlich gesehen erleben wir das bei uns ganz persönlich als Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und das lesen wir bei Paulus ganz oft, Römer 8, Galater 5, glaube ich. Dieser Konflikt, der diesen Zustand sozusagen beherrscht, dieses schon jetzt und noch nicht, erleben wir ganz persönlich als einen Kampf zwischen Geist und Fleisch. Ich möchte gerne einen ganz kurzen Exkurs machen, und dann das hilft zu verstehen, auch diesen Konflikt, in dem wir uns befinden. Nach dem Neuen Testament werden drei Typen von Menschen unterschieden. Ja, da ist einmal der natürliche Mensch, 1. Korinther 2, Vers 14, da kann man das so nachlesen. Der natürliche Mensch aber begreift nicht, was vom Geist Gottes ist, denn es ist für ihn eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der natürliche Mensch ist also der unerlöste Mensch, derjenige, der Christus nicht hat, den Heiligen Geist nicht hat. Er lebt in der Finsternis ohne Gott, lebt sozusagen in Sünde, er stirbt in Sünde. Gott, der Glaube, die Gesetze des Reiches Gottes sind ihm verborgen. Er kann es nicht verstehen. Davon zu unterscheiden ist der geistliche Mensch, der sogenannte Anthropos Pneumaticus. Der geistliche Mensch, und da können wir in 1. Korinther 3, Vers 1 nachlesen, das möchte ich euch nur mal mitgeben, das lese ich jetzt erstmal nicht vor. 1. Korinther 3, Vers 1, wer es nachlesen möchte. Der geistliche Mensch ist der durch Christus Erlöste, durch den Heiligen Geist wiedergeboren, mit dem Heiligen Geist versiegelte Mensch. Er lebt Gott wohlgefällig nach seinen Weisungen, also nach dem Sinn Christi. Der fleischliche Mensch, und das ist dann die dritte Kategorie, der fleischliche Mensch, der Anthropos Sarkinos, er ist ebenfalls durch Christus erlöst, durch den Heiligen Geist wiedergeboren, aber er lebt nicht nach den Weisungen Gottes. Er hat Christi Sinn nicht. Paulus beurteilt diese Menschen als unmündig in 1. Korinther 3, Vers 1. Ja, und in einem Vers weiter schreibt er davon, dass sie Milch zu trinken brauchen. Sie vertragen keine feste Speise. Das ist der fleischliche Mensch. Und ich glaube, an den beiden unteren Typen wird deutlich, was es bedeutet, diesen Kampf zu erleben zwischen Geist und Fleisch. Das sind nämlich so diese beiden Pole, zwischen denen der Mensch sich bewegen kann als Christ. Entweder geistlich gesinnt oder fleischlich gesinnt. Und da, wo der Heilige Geist mehr Einfluss hat im Leben eines Christen, da ist er geistlich gesinnter. Und da, wo er sich dem Heiligen Geist, dem Wirken des Geistes verschließt, ihn dämpft und so weiter, da ist er fleischlich gesinnter. Diesen Konflikt lesen wir, oder über diesen Konflikt lesen wir in Galater 5, Vers 17, da heißt es, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt.
Ein Schluck Wasser.
Mit diesem Zustand schon jetzt und noch nicht, also diesen Widerstreit zwischen dem alten und dem neuen Äon, korrespondiert der Kampf zwischen Geist und Fleisch. Wir lesen hier, der Fleisch begehrt gegen den Geist auf und umgekehrt. Was ist das Fleisch? Was meint Paulus damit? Grundsätzlich muss man sagen, dass das Wort Fleisch in der Bibel ein breites Bedeutungsspektrum hat. Also es ist nicht überall, wo von Fleisch die Rede ist, diese Definition vorhanden. Bei Paulus ist es überwiegend so und er bezeichnet Fleisch als die alte Natur, das natürliche sündige Wesen des Menschen in dem unerlösten Zustand sozusagen. Das Fleisch ist die alte Realität des alten Äons. Und es steht also im Konflikt zum Geist des neuen Äons. Daraus ergibt sich dann dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch und diesen erleben wir ganz persönlich in uns, in unserem Leben als Christen, diesen Kampf zwischen dem Heiligen Geist in uns und unserer alten Natur, die unerlösten Anteile. Ja, und in diesem Kampf erleben wir also diese Spannung von schon jetzt und noch nicht. Wir sind schon jetzt neue Kreaturen. Wir sind vom Heiligen Geist schon jetzt neu gemacht worden, zu neuen Menschen gemacht worden. Wir sind aber noch nicht vollendet. Und deshalb sprechen wir ja auch von dem sogenannten Heiligungsprozess, wo der Heilige Geist mehr und mehr Besitz von uns ergreift und uns mehr und mehr umgestaltet in das Bild Christi. Da ist aber immer noch das alte Ich, die alte Natur, das Fleisch, die sündigen und unerlösten Anteile. Christus hat es zwar besiegt, das Fleisch ist tödlich getroffen und dennoch erleben wir es, dass es sich in uns regt. Man könnte sagen, das Fleisch, das führt in diesem Zustand von schon jetzt und noch nicht, in dieser Zwischenzeit, Rückzugsgefechte. Es ist schon besiegt. Es ist eigentlich schon alles erledigt durch Christus. Es bräuchte über uns keinen Einfluss mehr haben. Es führt Rückzugsgefechte und trotzdem erleben wir es, dass sich das alte Ich immer wieder noch regt in uns. Wir erleben das in Anfechtung, dass unsere alte Natur uns irgendwie verführen möchte. Ja, Paulus spricht davon, gebt nicht dem Fleisch Raum, das heißt den alten Begierden, den sündigen Begierden, sondern dem Geist sollt ihr Raum geben. Und deshalb habe ich vorhin auch diesen Exkurs gemacht, um das deutlich zu machen. Ja, es gibt Menschen, die sind erlöst, aber sie sind nicht geistlich gesinnt, sondern fleischlich gesinnt, weil sie sich den alten Lüsten und Begierden und so weiter wieder ausgeliefert haben. und in der Sünde verharren, unbußfertig sind. Und ja, so kämpfen also diese beiden Bereiche, das Fleisch und der Geist, um Einfluss in uns, um die Vormachtstellung sozusagen. Ja, der Vorbesitzer, das Fleisch in uns, die unerlösten Anteile, die von Christus besiegt sind, tödlich getroffen sind, melden immer noch Besitzansprüche an. Aber der neue Besitzer meldet ebenfalls Besitzansprüche an. Der neue Besitzer heißt Christus. Christus in uns. Und wenn wir uns unser Leben als, ich sag mal, ein Gebäude vorstellen, dann steht draußen an unserem Türschild Christus dran. Hier wohnt Christus. Und das Ziel eines Christen ist es natürlich, dass Christus gewinnt in uns, dass der Heilige Geist mehr und mehr Raum einnimmt, uns voll und ganz in Besitz nimmt, die ganzen und alle Lebenswohnungen ausfüllt mit seiner Gegenwart. Und je mehr der Heilige Geist in uns wirkt, desto mehr muss auch der alte Einfluss, das Fleisch, die alten Begierden und Lüste und so weiter weichen. Das heißt, es macht Sinn, ganz nah an Christus dran zu bleiben, sich ganz dem Wirken des Geistes auszusetzen. Denn je mehr Einfluss der Geist in unserem Leben gewinnt, desto weniger Einfluss hat das Fleisch. Denn Fleisch und Geist vertragen sich nicht. Wir leben also in dieser Zwischenzeit. Wir leben aber als Geistträger. Wir haben jetzt schon den Heiligen Geist da, die Präsenz Gottes in unserem Leben. Wir erleben diese Spannung von schon jetzt und noch nicht, den Kampf zwischen Fleisch und Geist. Aber trotzdem haben wir eine Konstante in unserem Leben, die uns in der Zwischenzeit beisteht, die uns Hoffnung und Sicherheit vermittelt. Das ist der Heilige Geist. Und der ist, habe ich vorhin schon gesagt, die Gabe des neuen Äons von Christus als Beistand geschickt, um uns beizustehen in dieser Zwischenzeit, um mit uns zu gehen. Er ist die Gegenwart Gottes bei uns Menschen, Christus in mir. Er vermittelt Hoffnung. Hoffnung, da wo wir in der Zwischenzeit vielleicht manchmal hoffnungslos sind, da wo wir unsere Zwischenzeit, unser persönliches Leben manchmal als eine Katastrophe empfinden. Wir erleben Leid, wir erleben Schmerzen, wir erleben im Grunde genommen die ganze Wucht unserer menschlichen Realität mit Krankheit, mit Krieg, Terror, mit Katastrophen und so weiter. Und da ist der Heilige Geist da, der uns diese Hoffnung auf dieses ewige Leben vermittelt. Die Hoffnung auf die Auferstehung mit Christus. Die endgültige Umgestaltung in das Bild Christi. Dass wir einmal Christus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und diese Hoffnung haben wir schon im Hier und Jetzt. Dank der Anwesenheit des Geistes Gottes in unserem Leben. Und mit dieser Hoffnung trägt der Heilige Geist uns durch diese Zwischenzeit. Und im Gegensatz zum unerlösten Menschen, der diese Hoffnung nicht hat, der an seinem Leid, vielleicht an seinem Tod verzweifeln muss, so haben wir diese Hoffnung, die über den Tod hinaus Bestand hat, die uns letztlich in die Gegenwart Gottes führen wird. Es ist ein Riesengeschenk. Und ich wünsche uns, dass uns das in unserer geistlichen, in unserem Leben immer wieder neu auch bewusst wird, was es für eine Realität ist, was es für ein Geschenk ist, dass der Heilige Geist bei uns ist, als diese Hoffnung, als der Beistand, dieser Parakletos. Der Heilige Geist ist aber auch noch mehr. Der Heilige Geist ist eine Anzahlung. Wir lesen in 2. Korinther 1, 22, den vorherigen Teil habe ich weggelassen, und versiegelt hat und in unsere Herzen das Pfand des Geistes gegeben hat. Das Arabon, das Pfand des Geistes. Der Heilige Geist ist eine Anzahlung Gottes. Es ist sozusagen die Teilzahlung, eine Art Bürgschaft nach dem Motto, der Rest kommt noch, der Rest wird noch beglichen. Insofern ist der Heilige Geist selbst für uns eine Sicherheit für das ewige Leben bei Gott. Der Heilige Geist ist sozusagen die Eintrittskarte in das ewige Leben. Und diese Eintrittskarte haben wir heute schon, im Hier und Jetzt. Und mit dieser Sicherheit dürfen wir leben, mit dem Heiligen Geist als das Angeld, als die Anzahlung, als die Bürgschaft. Und so komme ich zum vierten Punkt. Der Heilige Geist ist letztlich auch das Hauptmerkmal eines Christen. Woran erkenne ich einen wiedergeborenen Christen? Am Heiligen Geist in ihm. Römer 8, Vers 9, da lesen wir: Ihr aber lebt nicht gemäß eurer menschlichen Natur, sondern im Geist. Wenn Gottes Geist wirklich in euch wohnt, wenn Gottes Geist wirklich in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Und so wird der Heilige Geist zum Hauptmerkmal eines Christen. Das ist das spezifisch Christliche an uns, der Geist in uns oder anders, Christus in uns durch den Heiligen Geist. Und das ist die Realität, in der wir heute leben. Es ist einerseits eine Realität in der Zwischenzeit, die geprägt ist von Spannung, von schon jetzt und noch nicht, von dem Kampf zwischen Geist und Fleisch in uns, von Anfechtungen. Wir erleben die menschliche Realität in der vollen Wucht und trotzdem erleben wir, dass der Geist die Gabe an uns ist, der Tröster, der Beistand, dass er uns Hoffnung vermittelt über den Tod hinaus. Er ist sozusagen die Anzahlung Gottes, die Sicherheit, die er vermittelt und schließlich das Hauptmerkmal eines Christen. Das ist unsere Realität. In diesem Heute leben wir. Wir haben also jetzt dieses Heute betrachtet, da wo wir uns gerade befinden. Jetzt geht es um die Frage, wie sieht das Leben mit dem Heiligen Geist praktisch aus? Und da komme ich zum ersten, zum pädagogischen Wirken des Heiligen Geistes. Und wir haben in den letzten Abenden schon gesehen, der Heilige Geist hat sozusagen die Aufgabe, uns umzugestalten in das Bild Christi. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns zu begaben, uns zu befähigen zum Dienst aneinander. Und heute werden wir sehen, dass der Heilige Geist auch eine pädagogische Aufgabe an uns hat. Mit dem Heiligen Geist zu leben bedeutet, dass er in unserem Leben pädagogisch wirkt. Und man könnte, und so machen wir das auch eigentlich landläufig, dieses pädagogische Wirken auch als Jüngerschaft verstehen. In der Jüngerschaft, in der Nachfolge Jesus zu leben. Und das bewirkt der Heilige Geist in uns, pädagogisch. Wir haben gesehen, der Heilige Geist ist eine Person, er ist ein Du, er ist als Du ansprechbar, die dritte Person der Gottheit. Das heißt, er handelt auch an uns wie eine Person, wie ein Pädagoge sozusagen. Wie sieht dieses Wirken aus? Das Wirken sieht so aus, zum einen, dass er führt. Er führt uns, er leitet uns. Und da lesen wir in Römer 8, Vers 14, denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Das ist eigentlich so das Charakteristikum eines Gläubigen. Er lässt sich vom Heiligen Geist leiten. Wir stehen unter der Herrschaft Gottes. Das heißt, wir machen nicht mehr autonom Pläne für unser Leben. Nicht mehr eigenständig planen wir unser Leben. Nein, wir werden vom Heiligen Geist geführt. Das ist seine Aufgabe, dass er uns leitet. Und somit sind wir als Christen nicht uns selbst oder irgendeiner fremden Macht unterstellt. Nein, wir unterstehen ganz der Autorität Gottes durch den Heiligen Geist, der uns leitet. Und so werden uns in der Bibel ganz viele Beispiele genannt, wie der Heilige Geist ganz praktisch führt, im Alten und im Neuen Testament, ganz konkret individuell. Und man kann sagen, es gibt kein Schema F. Der Heilige Geist leitet jeden auf seine je individuelle Art und Weise. Und trotzdem möchte ich ganz kurz ein paar Leitlinien mitgeben oder dass wir uns darüber Gedanken machen, wie sieht diese Geistesleitung aus. Man kann grob zwei Arten der Geistesleitung unterscheiden. Da ist einmal die innere Geistesleitung. Das ist also der Geist in mir, im Geist gebunden. Sozusagen tut er mir seinen Willen kund, indem ich auf ihn höre, auf sein Reden, durch die Bibel, indem ich die Bibel lese und mich von ihm ansprechen lasse, indem ich auf sein Reden im Gebet höre. Ja, wir sprechen dann auch vom hörenden Gebet, dass wir ganz bewusst auf das Reden des Geistes in uns hören, dass wir geistgeleitet nachdenken Und auch das gehört zu unserer neuen Kreatur, dass unser Verstand dem Wirken des Geistes unterstellt ist. Dass wir also nach den Maßstäben des Heiligen Geistes auch nachdenken, auch prüfen und über unser Leben nachdenken sozusagen. Das alles gehört so in die Richtung, in den Aspekt innere Geistesleitung, der Geist in mir, der mich leitet. Dann gibt's dann die außerordentliche Geistesleitung, denen begegnen wir in der Bibel auch, dass also der Geist außerordentlich zu mir spricht, durch Weissagung, durch Prophetie. Das lesen wir ganz oft, dass der Heilige Geist durch Menschen oder auf welche Art und Weise auch immer Menschen außerordentlich anspricht, durch Gesichte und Träume, durch Geistsprüche, das heißt konkrete Eingebungen, dass er also sagt, Philippus, geh da und dahin. Oder dass er den Apostel Paulus ganz konkret in eine Richtung schickt, ganz konkret, mit einer konkreten Eingebung. Der Heilige Geist spricht durch Offenbarung zu uns. Und so erleben wir also sowohl durch die innere Geistesleitung der Geist in mir und durch die außerordentliche Geistesleitung, dass der Geist uns durch unser Leben führt. Wir sehen diese praktischen Erfahrungen der Geistesleitung aus oder anders, wie erleben wir Geistesleitung? Da gibt es einmal die ungesuchte Geistesleitung. Das heißt, ich werde vom Heiligen Geist angesprochen und geführt, ohne dass ich nach Leitung gesucht habe. Dass jemand zum Beispiel auf mich zukommt und sagt, hör mal, ich habe ein Bild für dich. Ich habe ein Wort für dich. Ich habe den Eindruck, der Geist möchte, dass ich dir was sage. Oder aber, also durch prophetisches Reden, oder aber durch die Predigt, dass wir sonntags morgens uns unter dem Wort Gottes versammeln und auf die Predigt hören und der Geist mich durch die Predigt trifft sozusagen und mich anspricht und mich dadurch leitet, ohne dass ich danach gesucht habe. Und tatsächlich wurde früher die Predigt noch viel mehr als prophetisches Reden verstanden. Und ich denke, da ist auch was dran. Da, wo eine Predigt geistgeleitet ist, da ist sie auch ein prophetisches Wort, da ist sie prophetische Rede. Dann das Zweite, es ist die ständig gesuchte Geistesleitung. Es ist also mein Bestreben, mein Wunsch, meine Sehnsucht, ständig auf Gott zu hören, mich ständig nach seinem Willen sozusagen zu orientieren und nach seinem Willen zu leben. Ja, ständig gesuchte Geistesleitung durch das Wort Gottes, durch meine tägliche Bibellektüre, dass ich mich vom Geist leiten lasse in dem, was ich in dem Wort Gottes lese, durch das Gebet, dass ich mich ganz bewusst auf das Gebet und auf das Zielgespräch mit Gott einlasse und so Leitung erfahre, das ist etwas, was von mir ausgeht, weil ich diese Geistesleitung wünsche und suche. Und dann gibt's die Geistesleitung noch in besonderen Situationen, ja, zum Beispiel bei weitreichenden Lebensentscheidungen. Es wird da nach einem speziellen Willen Gottes für das Leben gefragt. Ja, und da begegnet uns dann die klassische Frage oft, wie erkenne ich den Willen Gottes? Und da gibt es sicherlich einige Methoden, die sehr unzuverlässig sind. Die wollte ich heute Abend sicherlich auch mitgeben. Ja, eine unzuverlässige Methode, wie man mit großer Wahrscheinlichkeit nicht den Willen Gottes für das eigene Leben bekommt, ist diese zum Beispiel. Ich schlage die Bibel auf und tippe mit meinem Finger irgendwo hin und denke, das ist jetzt also Gottes Reden zu mir. Natürlich kann der Geist Gottes auch so zu mir reden. Ja, aber wenn jemand, und diese Erfahrung hat es wohl gegeben, jemand versucht hat, so den Willen Gottes zu erkennen und dann plötzlich bei der Stelle ankommt und Judas ging hin und erhängte sich, was soll ich damit machen? Nach dem zweiten Versuch dann lautete die Aussage, gehe hin und tu dasselbe. Und so sehen wir also, da müssen wir sicherlich aufpassen, wenn es um die Frage geht, wie erkenne ich den Willen Gottes? Es gibt unzuverlässige Methoden. Oder wenn ich Bibelsprüche ziehe, wie so ein Glückskeks zum Beispiel, oder wenn ich vielleicht irgendwie Zeichen fordere, nach dem Motto, wenn morgen die Sonne scheint, dann ist es für mich ein Zeichen, dass ich auf die Straße gehe und evangelisiere. Und wenn nicht, dann tue ich es halt nicht. Also das sind so Versuche, den Willen Gottes zu erkennen, die, würde ich meinen, nicht unbedingt geistgeleitet sind, Natürlich kann der Geist auch dadurch sprechen und Menschen haben diese Erfahrungen gemacht, aber das sind nicht unbedingt die Methoden, die wir anwenden sollten. Stattdessen gibt es ganz unterschiedliche Weisen, wie wir den Willen Gottes erfahren können. Wir können nach dem allgemeinen Willen Gottes fragen, den allgemeinen Willen Gottes, den wir in der Bibel finden zum Beispiel. Wir können ins Gebet gehen und bitten, dass Gott uns seinen Willen offenbart. Wir können unseren Verstand einschalten. Und wenn wir geistgeleitet nachdenken, so wird uns Gott auch durch das Nachdenken manchmal einen Willen oder den Willen erkennen lassen. Ja, vielleicht auch mal ganz praktisch abwägen, Pro und Contra. Und das ist, glaube ich, auch eine Realität, dass Gott uns beschenkt hat mit unserem Intellekt, mit unserem Verstand. Wir müssen nicht immer den Willen sozusagen von Gott erzwingen, durch irgendwie außergewöhnliche oder große Phänomene und so weiter sie zu erkennen, sondern dass wir durchaus auch mit unserem Intellekt nachdenken dürfen, nach geistlichen Maßstäben natürlich. Dann sind es gleich die Umstände, dass wir uns unsere Umstände anschauen, wie hat Gott bisher geführt, was sind meine derzeitigen Gegebenheiten, wie kann es weitergehen. Was ich gerne mache, ich frage mit Christen. Und so habe ich das erlebt in meiner persönlichen Berufung zum Pastor, dass ich andere Menschen gefragt habe, hör mal, würdest du es dir oder kannst du es dir vorstellen, dass ich in den geistlichen, vollzeitlichen Dienst gehe? Und so erleben wir auch, dass andere für uns sozusagen uns helfen oder Träger dieses Erkennens sind, den Willen Gottes zu erkennen. Ganz oft ist es damit verbunden, dass wir einen tiefen Frieden erleben über einen bestimmten Weg. Dass wir in eine andere Richtung vielleicht Unfrieden erleben, dass Gott Türen auf- oder zumacht, ja, Leitung im Vollzug sozusagen, dass wir Glaubensschritte wagen und beim Gehen feststellen, wie Gott uns leitet. Und so sehen wir also, der Heilige Geist kann sich in ganz unterschiedlichen Weisen uns offenbaren und uns auch seinen Willen mitteilen. Es gibt da kein Schema F. Und das, was ich gerade genannt habe, ist, da erhebe ich auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist nur, und das ist das, was wir in unserem geistlichen Leben erleben dürfen, ja, und ich muss sagen, mit Freude, dass also der Geist uns leitet und uns seinen Weg offenbart. Als zweites, was das pädagogische Wirken des Geistes betrifft, der Geist lehrt. So lesen wir in Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nichts aus sich selbst reden, sondern was er hört und das, das wird er sagen und was zukünftig ist, wird er euch mitteilen. Ja, der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Er wird es uns offenbaren. Er wird uns lehren, uns unterweisen. Er wird uns das zeigen, was das Zukünftige ist. Das Zukünftige wird er euch mitteilen. Und so lehrt der Heilige Geist uns, und das ist Jüngerschaft. Das ist, sich vom Heiligen Geist unterweisen zu lassen. Geistlich weiterzukommen. Und wie sieht dieses Lehren aus? Indem er zu uns redet. Und wir lesen in ganz vielen Stellen in der Bibel, dass der Heilige Geist redet. Redet zu den Menschen. Wie sieht dieses Reden aus? Und da möchte ich gerne wieder unterscheiden zwischen dem äußeren Reden, das äußere Reden durch das Wort. Indem wir uns auf die Bibel, auf Gottes Wort einlassen und so erleben, dass der Heilige Geist uns von außen anspricht. Vielleicht durch andere, durch ein prophetisches Wort. Und so lehrt der Heilige Geist uns. Ja, und das ist zum Beispiel das, was wir auch in der Gemeinschaft erfahren, dass wir uns vom Geist geleitet gegenseitig unterweisen. Das ist ja auch das, was uns als Gemeinschaft ausmacht, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir uns gemeinsam ermutigen, erbauen, auch korrigieren und ermahnen. Beides gehört dazu. All das fällt unter diese Rubrik, dass der Heilige Geist uns lehrt. Das Wort, das Reden von außen. Dann wiederum auch die innere Rede durch Impulse. Ja, dass er direkt zu mir redet. Ich habe das vorhin schon angedeutet mit dem Geistspruch sozusagen bei der Geistleitung, dass der Heilige Geist mir auch direkt Dinge offenbart. Mir direkt zeigt, das war aber falsch. Hier musst du umkehren. Mich vielleicht ermutigt zu einem Glaubensschritt. und mich direkt anspricht. Dieses Reden, dieser innere Impuls aber muss sich wiederum am Wort Gottes messen lassen. Das Wort Gottes ist das Korrektiv. Der Heilige Geist wird nie etwas anderes sagen als das, was das Wort Gottes sagt. Der Heilige Geist wird Christus nie widersprechen. Und deshalb müssen wir hier auch beachten, dass der Geist und das Wort untrennbar zusammengehören. Wir brauchen beides. Wir brauchen das Wort mit dem Geist, weil der Geist uns das Wort aufschließt. Wir brauchen auch den Geist und das Wort als Korrektiv. Und das Wort ohne den Geist mündet in tote Orthodoxie, ja, in Gesetzlichkeit. Und der Geist ohne das Wort mündet schnell in Schwärmerei. Und deshalb brauchen wir beides. Beides gehört untrennbar zusammen. Als dritten Punkt möchte ich noch nennen, der Geist tröstet, und das habe ich jetzt schon mehrmals angedeutet, der Beistand, der Parakletos, derjenige, der uns durchträgt in unseren Zweifeln, in unseren Krisen, in unserem Leid, in den Phasen, wo wir Gott nicht mehr verstehen, da tröstet er uns, da ist er uns eine Sicherheit, da vermittelt er Hoffnung, da gibt er uns Heilsgewissheit. Soweit zum pädagogischen Wirken des Heiligen Geistes. Ich komme zum vierten und abschließenden Punkt. Da wollen wir auf die Frage eingehen, was ist Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Wie sieht das aus? Und so ist es, dass zum Leben eines Christen die Erfüllung des Heiligen Geistes elementar dazugehört. Vorab möchte ich gerne eine Unterscheidung treffen, die Unterscheidung zwischen Status und Zustand. Der Status, in dem wir gerade leben, den wir als Christen erleben sozusagen, ist etwas Unveränderliches. Unveränderlich nämlich das, dass wir als Christen bei unserer Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen haben, dass wir mit ihm versiegelt sind, von ihm sozusagen in Besitz genommen worden sind. Und das ist ein unveränderlicher Status. Wir sind ein für alle Mal mit dem Heiligen Geist versiegelt. Wir sind Geistträger. Draußen an unserer Wohnungstür steht Christus dran, Christus in uns. Das ist ein unveränderlicher Status. Christus hat von uns Besitz ergriffen. Davon zu unterscheiden ist aber der Zustand, und der Zustand ist dynamisch. Dynamisch heißt, als Wiedergeborene sind wir zwar mit dem Geist versiegelt, aber wir sind nicht immer automatisch mit dem Geist erfüllt. Wir sind mal mehr, mal weniger mit dem Geist erfüllt, aber diese Erfüllung ist nicht gleichbleibend da. Sie ist etwas Dynamisches. Ja, man kann sagen, wir haben den Heiligen Geist nicht auf Vorrat. So wie unser Sauerstoff haben wir auch nicht auf Vorrat. Wir sind angewiesen, dass wir ständig Sauerstoff atmen für unser körperliches Leben. Ja, wir sind angewiesen, dass unser Herz ständig schlägt. Und genauso ist es auch mit dem Heiligen Geist. Es ist ein tagtäglicher, ein immerwährender Prozess der Verbindung mit dem Geist Gottes. Unser geistliches Leben lebt von der Erfüllung, von der immer wiederkehrenden Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und mit dem Geist erfüllt zu werden, bedeutet dann schließlich, dass er in uns zur vollen Entfaltung kommen kann. Dass er in alle Bereiche unseres Lebens fließt sozusagen, alle Bereiche unseres Lebens in Besitz nimmt. Aber das ist nicht immer gleichbleibend sozusagen statisch da, sondern es ist etwas Dynamisches. Und deshalb werden wir auch aufgefordert, werdet mit Geist erfüllt. Ja, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Wie kann das geschehen? Dazu ist zunächst einmal zu sagen, wir können uns nicht selbst erfüllen. In dieser Frage sind wir erst einmal passiv. Wir sind angewiesen auf die Erfüllung durch den Heiligen Geist. Wir müssen diese Erfüllung uns schenken lassen. Ja, wir werden von außen, vom Geist Gottes, von Gott selbst erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist einmal das Passive. Aber trotzdem geht es nicht durch unser aktives Hinzutun. Und deshalb möchte ich dagegen halten, wir sind bei der Erfüllung mitbeteiligt. Wir sind herausgefordert, mitzuwirken. Nicht uns selbst zu erfüllen, das können wir nicht, aber wir müssen es bejahen. Wir müssen es wollen. Wir müssen es an uns geschehen lassen. Wir müssen ermöglichen, dass die geistlichen Rahmenbedingungen in unserem Leben stimmen. Welche aktive Rolle wir bei der Erfüllung spielen, wird meines Erachtens am deutlichsten da oder in diesem Aspekt, dass wir diese Erfüllung auch ganz aktiv behindern können. Stichwort fleischliche Menschen. Es gibt hinderliche Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen, die sozusagen den Heiligen Geist dämpfen, die eine Erfüllung nicht ermöglichen oder zumindest im eingeschränkten Maße ermöglichen, wenn ich bewusst nach dem Fleisch lebe, nach der alten Natur, wenn ich mich dem Willen Gottes verweigere, wenn ich mich dem Wirken Gottes oder des Geistes verschließe. Ja, in Epheser 4,30 lesen wir was von Betrüben. In 1. Thessalonicher 5,19 lesen wir etwas vom Dämpfen, dem Heiligen Geist zu betrüben und zu dämpfen. Wenn ich also in der Sünde verharre, im alten Ich, in der alten Natur, in der Unbußfertigkeit, das sind hinderliche Rahmenbedingungen, die einer Erfüllung entgegenstehen, entgegenwirken. Auf der anderen Seite gibt es förderliche Rahmenbedingungen. Das erste, klar, dass ich den fleischlichen Lebensstil vermeide. In 1. Thessalonicher 5,19, das habe ich eben schon angedeutet, lesen wir, den Geist dämpft nicht. In einer anderen Übersetzung, in einer etwas freieren, lesen wir, legt dem Heiligen Geist nichts in den Weg. Wir können also ganz aktiv dafür sorgen, dass er uns nicht erfüllt, sozusagen, indem wir uns seinen Wirken erschließen. Wollen wir aber erfüllt werden, so müssen wir diesen fleischlichen Lebensstil vermeiden. Das zweite, und das finde ich auch wesentlich, es bedarf einem geistlichen Hunger nach Erfüllung. Ich muss es wollen. Ich muss eine Empfangshaltung einnehmen. Es ist ein tiefes Bedürfnis, eine Sehnsucht nach Erfüllung, nach der ganzen Fülle des Geistes. Ich muss bereit sein, mich ganz zu öffnen, mich blank zu ziehen sozusagen, voll und ganz. Alle Bereiche des Lebens. Mich selbst ausliefern, der Autorität Gottes, des Heiligen Geistes. Und diese, es ist halt eine Erfahrung unseres Christseins, dass wir diesen geistlichen Hunger meistens oder oft vor allem in den Zeiten erleben, wo es uns nicht gut geht. In Krisen, in Nöten, in Anfechtungen, da ist der Wunsch nach Gottes Nähe, nach Gottes Erfüllung am allerstärksten vorhanden. Wenn wir dieses Gefühl der Angewiesenheit haben, der Abhängigkeit, diese Ohnmacht, diese Leere in uns, die Leere, die mich ins Gebet treibt, die mich darum bitten lässt, dass Gott mich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und insofern sind Krisen auch eine Chance für unser geistliches Leben. Und in Krisen verändern sich in unserem Leben ganz oft Weichenstellungen, Prioritäten verändern sich, all das gewirkt durch den Heiligen Geist, weil er plötzlich irgendwie noch mehr Einfluss in meinem Leben gewonnen hat, weil er mit mir irgendwie noch ein Stück weitergegangen ist. Und so brauchen wir also diesen unbedingten Wunsch nach Erfüllung, diese Sehnsucht. Und da, wo sie nicht vorhanden ist, dieser geistliche Hunger, da dürfen wir ins Gebet gehen und Gott darum bitten, dass er uns diese Sehnsucht schenkt. Als dritten, wir brauchen eine permanente Beziehung zu Gott, zu Christus, mit Christus. Wir lesen in Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich in euch, sagt Jesus seinen Jüngern. Förderliche, gute Rahmenbedingungen für eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist sind gegeben, wenn ich nah an Jesus dran bin. Wenn diese Verbindung zu Christus stimmt. Wir kennen das Bild, Jesus selbst gebraucht es in seinem Gleichnis, dieses Bild vom Weinstock und der Rebe. Und die Rebe ist darauf angewiesen, fest mit dem Weinstock verbunden zu sein. Der Weinstock ist Christus und die Rebe sind wir, seine Jüngerinnen und Jünger. Und so brauchen wir diese Verbindung, ja, um es dann auch in das Biologische, in die Pflanzenwelt zu übertragen, dass also diese ganzen Nährstoffe, die wir so unbedingt brauchen, durch diese Verbindung bei uns ankommen. Es geht also darum, die permanente Beziehung mit Christus zu haben, ohne Unterlass. Ja, an anderer Stelle heißt es dann, wandelt im Geist, genau das meint es. Und diese Beziehung zu Christus muss gepflegt werden. Und somit komme ich zur Praxis geistlichen Lebens. Auch hier sind das nur einige Aspekte. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ich denke, das sind ganz konkrete Schritte, die wir gehen können, um förderliche Rahmenbedingungen für unser eigenes geistliches Leben zu schaffen. Wir lesen in Epheser 5, 18 bis 21, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Und ich finde das hier so schön, wenn ich mir vorstelle, hier ist jemand, der geht gerade durch eine Krise, er erlebt irgendwie eine Ohnmacht, was auch immer, eine Leere, dann sagt Paulus, versuche nicht, diese Krise, diese Leere mit Wein irgendwie zu ertränken. Stattdessen richte dich auf Gott aus und lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen. Und wir haben also hier diesen programmatischen Satz, lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Und die folgenden Sätze sind alles Partizipialkonstruktionen. Das heißt, man kann sie auch übersetzen mit in dem. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr euch einander ermutigt mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und in diesem Text sehe ich mindestens drei Aspekte, die wir tun können, ganz aktiv, um das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist zu fördern, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist erst einmal die Gemeinschaft zu erleben. Ja, Paulus schreibt hier in eine Gemeinschaftssituation, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und so weiter. Und Erfüllung geschieht dort, wo wir Gemeinschaft miteinander erleben und pflegen. Deshalb, so lesen wir es in Hebräer 10, Vers 25, sollen wir die Versammlung auch nicht versäumen. Wir sind angewiesen aneinander, die Gemeinschaft zu pflegen, uns gegenseitig zu ermutigen und zu bestärken, gemeinsam Gott zu loben und zu preisen, gemeinsam ihn anzubeten. Das Zweite, was ich hier in dem Text sehe, ist die Dankbarkeit. Dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus. Dankbarkeit Gott gegenüber. Und in der Dankbarkeit öffne ich mich dem Wirken Gottes, seiner Erfüllung. Und das schließt auch die schwierigen Phasen meines Lebens ein, in denen es mir vielleicht schwerfällt, Gott zu danken. Aber gerade in den Krisen und Nöten, wo wir uns überwinden und zur Dankbarkeit gelangen, gerade da werden wir ganz automatisch auf Gott ausgerichtet. Ja, wenn ich Gott danke, dann kann ich ja nicht anders, als mich ganz und gar auf ihn auszurichten, in seine Gegenwart zu kommen, zumindest da, wo es aus dem tiefsten Herzen kommt. Wer sich überwindet und bewusst dankt, richtet sich automatisch auf Gott aus. Auch da liegt ein Potenzial der Erfüllung durch den Heiligen Geist. Als dritten Aspekt die Unterordnung. Ordnet euch einander unter. Ja, dass wir gemeinsam diese Liebe leben, die in dieser Unterordnung zum Ausdruck kommt. Den Respekt voreinander. Und da, wo wir Unterordnung leben, da können wir uns annehmen, so wie wir sind. Und ich fand diesen Gedanken schön, auch in Bezug auf unsere Jahreslosung. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und ich fand es erstaunlich, aber in der Unterordnung liegt ein großes Potenzial, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, zumindest wenn wir das von dem Text ableiten. Ich möchte einfach noch ganz kurz ein paar weitere Aspekte hinzufügen. Da ist das Wort Gottes. Natürlich öffne ich mich dem Wirken des Geistes auch dann, wenn ich mich mit seinem Wort, mit dem Wort Gottes auseinandersetze. Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt dem Herrn fröhlich in eurem Herzen. Diese Stelle ähnelt sehr stark der anderen Stelle aus Epheser. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Als nächstes natürlich das Gebet, auch das Fasten. Und wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, dann lesen wir an ganz vielen Stellen, dass gerade im Gebet und Fasten die Menschen mit einer tiefen Erfüllung durch den Heiligen Geist erfüllt werden. Da lesen wir zum Beispiel von Situationen, wo Menschen berufen werden und ausgesandt werden sollen. Und sie beten und fasten gemeinsam und erleben dadurch eine Erfüllung durch den Heiligen Geist, begleitet durch Wunder, durch Zeichen, durch andere Phänomene. Und so liegt im Gebet ein großes Potenzial für die Erfüllung, das Zielgespräch mit Gott. Dann bin ich davon überzeugt, die Beichte gehört auch dazu. Die Buße, das Sündenbekenntnis, dass wir uns eingestehen, ja, wir sind in diesem schon jetzt und noch nicht. Wir erleben diese geistlichen Kämpfe und wir fallen auch immer wieder. Und dadurch dämpfen und betrüben wir auch den Heiligen Geist. Das ist unsere geistliche Realität. Und da gilt es auch zu beichten, um das loszulassen. Um sozusagen diese Verstopfung aufzulösen, die wir vielleicht durch die Sünde irgendwie hervorgerufen haben. Dass der Heilige Geist wieder sich frei entfalten kann. Ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich Gehorsam. Leben nach der Gesinnung Jesu, so wie wir das in Römer 12, 1 und 2 nachlesen können. Man könnte hier sicherlich noch weitere Aspekte anführen. Wie gesagt, der Heilige Geist weht wie und wo er will, auf ganz unterschiedliche Weise. Und ich möchte ihn damit nicht eingrenzen, ganz im Gegenteil. Wir werden auch vielleicht auch ganz andere Situationen erleben, wo der Heilige Geist uns plötzlich ganz nahe ist und uns stark und intensiv erfüllt. Wie erkenne ich, dass ich erfüllt bin? Ich denke, es gibt da einige Kriterien. Natürlich am geistgeleiteten Lebenswandel, an unserem geistlichen Lebensstil. Salopp gesagt könnte man sagen, wo viel Geist drin ist, da kommt auch viel Geist raus. Das wird sich in unserem Leben, in unserem ethischen Leben irgendwie äußern. Und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist wird nicht ohne Auswirkungen bleiben. Christus vergleicht ihn auch mit Strömen lebendigen Wassers. Und da, wo jemand von diesen Strömen erfasst ist, da wird er diese Ströme gar nicht bei sich behalten. Nein, sie werden aus ihm herausfließen und sie werden andere erreichen. Unser geisterfülltes Leben wird Früchte hervorbringen. Und da hat ja auch Eberhard schon gestern einiges zu gesagt, deshalb möchte ich da nicht zu intensiv drauf eingehen. Aber ja, die Frucht des Geistes, und es steht tatsächlich im Einzahl da, die Frucht des Geistes ist das Prüfkriterium unseres geistlichen Lebens. Und es sagt auch etwas darüber aus, inwieweit ich vom Heiligen Geist erfüllt bin, also in Besitz genommen bin oder nicht. Erleben andere mich als einen liebevollen oder bin ich immer noch derjenige, der vielleicht lästert und aneckt? Erleben andere in mir die Freude oder gehe ich betrübt durch mein Leben und habe irgendwie keine Freude? Habe ich Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung? Und so könnte man diese einzelnen Aspekte nachgehen und sich selbst kritisch prüfen und fragen, wie ist das eigentlich in meinem Leben? Christus spricht, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Liebe als das größte Kriterium überhaupt, die Liebe als das Markenzeichen der Christen. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Vom Geist erfüllte Menschen lieben mit der Liebe Gottes, mit der Agape, mit der Liebe, die bedingungslos ist. Das vielleicht so als einige praktische Anmerkungen zu dem Thema Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Damit wäre ich eigentlich auch am Ende des Referats und möchte gerne das am Ende ein kleines Plädoyer natürlich uns mitgeben. Ich wünsche uns, für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen persönlich, dass wir eine Offenheit haben für den Heiligen Geist. Man spricht in der Kirchengeschichte, in manchen Phasen der Kirchengeschichte auch von der Geistvergessenheit, dass der Heilige Geist irgendwie völlig aus dem Blick geraten ist. Aber der Heilige Geist ist eine Person. Er ist die dritte Person der Trinität, der Gottheit. Er ist ein Du. Und er hat Anspruch, und den erhebt er auch, dass er in unserem Leben zur vollen Entfaltung kommt. Und das wünsche ich uns, dass wir diese Offenheit haben, dass wir in unserer Gemeinde, aber auch in unserem eigenen persönlichen Leben die Fülle des Heiligen Geistes erleben, nicht eingeschränkt, nicht irgendwie eingeengt, sondern der ganzen Fülle. Und ich habe ja am Montag von verkürzten Meinungen gesprochen, von Engführungen. Nein, es geht darum, die Fülle des Heiligen Geistes zur Entfaltung kommen zu lassen, sozusagen das ganze Evangelium, dass wir dem Heiligen Geist den Platz auch geben, der ihm gebührt, in der Gemeinde, in unserem geistlichen Leben und vor allem, dass er im Gespräch bleibt, wieder das Vergessen. Vielen Dank.